Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Wir sprechen heute über ein Stück, das vielleicht die bekannteste österreichische Komposition überhaupt ist. Auf Wikipedia gibt es Artikel in 65 Sprachen dazu. Es gibt über 137.000 Aufnahmen dieses Stücks, wobei diese Zahl auch schon einige Jahre alt ist, also Tendenz steigend. Jedes Kind kennt das. In den meisten Haushalten, würde ich jetzt behaupten, wird es mindestens einmal im Jahr gesungen, zumindest eine Strophe daraus. Willi, du weißt, wovon die Rede ist.
Ich weiß, wovon die Rede ist, auch wir haben es uns ja vorher ausgemacht. Also Stille Nacht, Heilige Nacht, das Weihnachtslied schlechthin. Und gesungen wird jedenfalls in aller Regel nicht die Originalvariante, die nämlich eigentlich zweistimmig ist und mit Gitarrebegleitung.
Stille Nacht.
Ja, dann stürzen wir uns jetzt mal, bevor wir uns die Entstehungsgeschichte und die Vorgeschichte dieses bekanntesten österreichischen Lieds anschauen, stürzen wir uns in die musikalische Dimension. Was macht dieses Lied musikalisch aus und kannst du erklären, warum es so ein Riesenerfolg geworden ist?
Es ist ein Riesenerfolg geworden, weil es erstens einmal hundertprozentig passt zur Gelegenheit, für die es komponiert worden ist. Wenn wir das als Weihnachtslied schlechthin empfinden, dann muss man sagen, ja, genau, weil diese Art von Musik mit diesem wiegenden Rhythmus und mit dieser Art von Melodiebildung immer schon zur Illustration, zur akustischen Illustration und zur akustischen Untermalung des Weihnachtsgeschehens verwendet worden ist. Da gibt es ganz berühmte Beispiele dafür. Weihnachtsmusiken, das berühmteste ist das Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli, das in Rom komponiert worden ist für die Weihnachtsfeiern beim berühmten Kardinal Otto Boni, der einer der großen Förderer der Künste war und wo das zwischen Vesper und Christbette beim großen Weihnachtsdiner gespielt worden ist. Und zwar auch, da war der Corelli dann schon gar nicht mehr auf der Welt, ist dieses Weihnachtskonzert gespielt worden. Und das endet mit einer solchen typischen Weihnachtsmelodie. Das hat jedenfalls diesen Dreierrhythmus, noch nicht diese punktierten da, 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 aber es ist dieselbe Art von Musik. Man nennt das ein Pastorale oder ein Siciliano und das ist tausendfach gemacht worden. Das ist wie alle wissen, wie ein Marsch klingt, ja. Und das ist eine typische Pastoralmusik.
Und eine auch Stille Nacht ist eine Pastoralmusik.
Ist genau nach diesem Muster gestrickt. Es ist nur sehr gut gemacht. Also zum Beispiel ein ganz typisches Vorbild für Stille Nacht und die Art und Weise, wie Stille Nacht gemacht ist, finden wir bei Mozart.
Thank you.
Das hat ja auch die gleiche Phrasierung.
Das, genau das ist es und es hat sogar die gleiche Harmonie. Du musst es nur umdrehen, wenn du das schaust. Da, 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 da.
Es geht runter. Ja.
Also das ist ganz klar, das ist so. Und es ist jetzt das Stille Nacht eine Spur einfacher als das, was Mozart macht. Denn Mozart beginnt so und setzt es fort und spinnt es weiter.
Und Mozart hat bekanntlich ja nicht unbedingt Lieder zum Singen schaffen wollen, sondern also wo es keine Wiederholungen gibt und genau. Keine Gleichförmigkeit. Und bei Stille Nacht ist es ja durchaus so, man hört es einmal und beim zweiten Mal kann man es mitsingen.
Man kann sofort mitsingen, es wird auch wiederholt. Ja?
Ja.
Denn der Stille Nacht, dieser erste Takt, wird ja sofort wiederholt.
Von der Heiligen Nacht.
Von der Heiligen Nacht ist aber dieselbe Musik.
Mhm.
Nicht?
Ja.
Und dieser Takt kommt immer wieder.
Ja.
Ja, kommt immer wieder an Nahtstellen, nicht? Und dadurch ist es relativ klar gegliedert und man merkt sich sofort. Und es ist eigentlich auch ganz logisch fortgesetzt. Das haben wir ja bei Mozart auch in dieser Klaviersonate, das ist der Beginn der Klaviersonate in A-Dur. Aber das ist dieselbe Art von Musik, so ein Wiegenlied eigentlich, ja. Ein sanft wiegendes Lied. Also das Kind in der Krippe, die Hirten drumherum. Und wie gesagt, das gibt es also quer durch die ganze Literatur.
Ja.
Am schönsten ausgebildet eben hier und mit Weihnachtsbezug auch bei Händel, auch bei Bach, Beginn des zweiten Teils des Weihnachtsoratoriums, wo übrigens eine wunderbare Geschichte erzählt wird. Bei Bach ist es aufgebrochen durch die Tatsache, dass wir erleben, die Hirten, und das Engelkonzert, das zur Geburt Christi gespielt wird. Und die Hirten hören das. Und wir hören die Engel, die spielen mit ihren Streichinstrumenten genauso ein Wiegenlied. Und die Hirten mit ihren Blasinstrumenten wollen das nachmachen. Und das ist ganz entzückend. Und das, man hört sofort, ey, das wird nicht gut gehen. Also da hören wir zuerst dieses Engelkonzert und dann blasen diese Hirten und die Engel versuchen einzugreifen und zeigen ihnen immer, schaut, so geht's. Und die blasen weiter und sie bringen es nicht zusammen, aber am Schluss musizieren sie miteinander. Es ist eine rührende Geschichte, basiert aber auch auf diese Art von Weihnachtsmusik, der Stille Nacht auch angehört.
Okay, das heißt, Stille Nacht ist aus der Perspektive der Hirten geschrieben.
Genau.
Wenn wir Stille Nacht singen, dann versetzen wir uns in die Situation der Hirten, die diese Stallszene in Bethlehem beobachten.
Genau.
Die Zeugen werden davon.
Kommentieren, sie zeigen, sie sagen ja, das Kindlein schläft da, nicht?
Genau, aber das, eigentlich ist es ja auch ein Wiegenlied, oder?
Es ist ein Wiegenlied.
Weil es heißt ja dann Schlaf in himmlischer Ruhe. Also
genau.
Im Grunde könnte ich statt Lalilu einem Baby auch das vorsingen.
Genau, natürlich, funktioniert 100%.
Macht nur keiner, interessanterweise.
Ja, weil es so konnotiert ist mit Weihnachten, ja. Dass man sich denkt, also zu Ostern kann man das nicht singen.
Oder weil man spätestens bei der Stelle Ruhe durch sein Krächzen jedes Kind wieder aufwecken würde.
Ja, wahrscheinlich. Ist es auch das. Ja.
Es ist auch nicht jedes Baby ein holder Knabe im lockigen Haar.
Schon bei Mädchen geht das nicht. Ja.
Okay, aber das heißt, die Hirten, die singen dem neugeborenen Jesuskind ein Wiegenlied,
so ungefähr.
Symbolisch gesehen.
Ja, ja.
Und es singen zwei Hirten, im Original zumindest.
Im Original ist es,
weil
so wie wir es gehört haben,
zweistimmiger
genau. Gesang mit Gitarrebegleitung. Mhm. Denn die Fama will, dass das ein Schnellschuss war. Sie mussten etwas erfinden, weil die Orgel kaputt war in der Kirche.
Okay, und damit sind wir jetzt schon bei der Entstehungsgeschichte im Detail. Und wir müssen dafür spulen ins Jahr 1818. Und zwar in eine Kirche in Oberndorf bei Salzburg. Da ist am Heiligabend nämlich ein Männerduett zu hören. Es ist überliefert, dass dies für allgemeinen Beifall gesorgt hat. Die beiden Männer, die das singen, heißen Josef Mohr und Franz Xaver Gruber. Der erste, Josef Mohr, ist ein Hilfspriester und der zweite, Franz Xaver Gruber, ist ein Dorfschullehrer und Organist. Und das Lied, das sie singen, heißt Stille Nacht und wurde am selben Tag, so will es die Geschichte, erst komponiert.
Und also gedichtet.
Moment, da gibt's aber, da kenne ich eine andere Version.
Ah, interessant.
Also zumindest lese ich auf der Website der Stille Nacht Gesellschaft.
Unglaublich, dass es das gibt, ja, herrlich.
Dass wir da noch 2 Jahre zurückgehen müssen, um die gesamte Geschichte zu erzählen. Aha. 2 Jahre vorher, 1816, hat nämlich der Hilfspriester Josef Mohr ein Gedicht geschrieben. Und das Gedicht ist der Text von Stille Nacht. Und dann, was die nächsten 2 Jahre passiert ist, das wissen wir nicht, aber am 24.
Die Orgel funktioniert.
Ja, vielleicht. Achso, es gab keinen Bedarf, dieses Gedicht zu verwenden. Weil der Geschichte nach war es nämlich so, dass 2 Jahre später, am 24. Dezember 1818, geht dieser Josef Mohr, der Hilfspriester, der ein Gedicht geschrieben hat, zum Franz Xaver Gruber, zum Dorfschullehrer und Organisten in Oberndorf bei Salzburg. Und überreicht ihm sein Gedicht und bittet ihn, eine, Zitat, hierauf passende Melodie für 2 Solostimmen samt Chor und für eine Gitarrebegleitung zu schreiben. Und der Herr Gruber hat das dann gemacht, und zwar noch am selben Tag. Und dann ist es schnell gegangen. Der Gruber hat dem Mohr seine Melodie gezeigt. Der fand sie gut. Und dann haben sie es auch schon aufgeführt bei der Christmette am Abend. Mohr hat den Tenor gesungen und Gitarre gespielt, Gruber den Bass gesungen und so schnell ist ein Hit entstanden.
Ja,
aber was war da jetzt mit der kaputten Orgel?
Angeblich hat er ja deswegen das komponiert, weil die Orgel nicht funktioniert hat und sie haben Musik gebraucht. Und da hat der Mohr gesagt, na, ein Gedicht habe ich, also wir brauchen nur die Musik. Und Gruber hat die Musik komponiert. Man fragt sich ja aber, wie kommt das aus dem Salzburgischen in die ganze Welt?
Ja,
weil das ist ja damals, ich meine 1880, wenn wir uns vorstellen, da war Beethoven noch auf der Welt. Ja. Mhm. Wie ist denn so ein Stück, so ein kleines Lied, das gut gemacht ist?
Ja.
Wie hat das um die Welt gehen können?
Auch dazu habe ich einiges Interessantes bei der Stille Nachtgesellschaft nachgelesen. Und zwar das Tiroler Zillertal ist nicht unbeteiligt daran. Warum gerade dort, weiß man nicht, aber im Tiroler Zillertal wurde das ein sehr beliebtes Lied. Und so ein Lied hat es ja nicht besonders leicht, weil es wird ja nur einmal im Jahr aufgeführt. Also, eben, dass das so schnell ein Hit wird, ist ja auch allein deswegen schon was Besonderes, weil man es ja nur einmal im Jahr spielt. Aber das wurde im Zillertal auf jeden Fall ein Hit und es gab fahrende Sängerfamilien damals, die Geschwister Rainer und die Geschwister Strasser. Und die hatten das dann im Repertoire und die haben in den 1820er Jahren Fahrten durch ganz Europa gemacht. Die sind quasi auf Tournee gegangen und haben dieses Lied überall bekannt gemacht. Eben zuerst in Europa, danach aber auch in Amerika. So Ende der 1830er, Anfang der 1840er Jahre waren sie in Amerika und haben dieses Lied einfach in die Welt getragen. Und von dort aus haben dann katholische und protestantische Missionare das Lied noch weiter auf alle Kontinente verteilt. Und seitdem, man kennt es überall, man singt es überall.
Ja, das ist gar keine Frage.
Das geht auch nicht mehr weg.
Es geht, nein. Das ist mal, wenn es mal durchgesetzt ist, ja. Das ist natürlich ein Vorbild für die Art und Weise, wie später der Wiener Walzer von der Strauß-Dynastie auch zuerst über Europa und dann über die ganze Welt verbreitet worden ist. Also das ist lustig, dass es mit Stille Nacht losgegangen ist, weil da war der Strauß-Vater eben noch nicht auf Reisen. Aber der hat es dann genauso gemacht und hat das Reiseorchester erfunden. Das waren ja noch kleine Sängergruppen, die wahrscheinlich wirklich mit Gitarrebegleitung oder ganz wenigen Instrumenten das gemacht haben. Und Schuberts Musik ist durch Franz Liszt am Klavier popularisiert worden. Haben wir auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Das war schon so, dass das wirklich durch die beherzte Arbeit von einigen Interpreten oder Komponisten-Interpreten wirklich verbreitet worden ist und zu Weltsensationen werden konnte.
Und bei Stille Nacht waren es diese fahrenden Sängerfamilien. Mhm. Weißt du irgendwas über dieses Phänomen?
Nein, ich meine, das hat es natürlich gegeben. Das ist so, wie es die sogenannten Zigeunerkapellen gegeben hat, die für die Popularisierung der ungarischen Musik gesorgt haben. Ein bisschen später, weil das ging ja aus politischen Gründen erst im 19. Jahrhundert. Und das ist ja auch, also dass dieses Magyarische, diese ungarischen Tänze und so weiter, die wie man dann festgestellt hat, gar nicht ungarisch sind in dem Sinn, aber wie auch immer, das verbindet man mit Ungarn. Und das waren immer so kleine Gruppen, die die Unterhaltungsmusik verbreitet haben.
Ich weiß nicht, ob es völlig falsch ist, das Bild, aber ich muss da an die Kelly Family denken, die in ihrem Bus durch die Welt fährt und die ganze Familie lebt im Bus und sie singen und sind wahnsinnig harmonisch.
Ja.
Auf eine schon fast unerträgliche Art.
Ja, natürlich. Ja, ne, das findet man furchtbar penetrant, aber man kann ja nicht leugnen, dass das wahnsinnig erfolgreich ist. Und heute hat man natürlich die Möglichkeit, das mit den elektronischen Medien in Sekundenschnelle zu machen. Nicht? Also wenn heute irgendein Sternchen eine neue CD produziert oder einfach eine neue Nummer produziert. Mit den Streamingdiensten, früher hat man wenigstens eine Schallplatte gebraucht oder eine CD, aber mittlerweile geht das in dem Moment, wo ich das online stelle, unser Podcast, der geht am Samstag um 5 Uhr online und um 7 Uhr haben das schon mehrere hundert Leute geklickt. Das ist ja bisher eine tolle Sache.
Auf allen Kontinenten.
Auf allen Kontinenten, nahezu, ja.
Aber nochmal zur Stille Nacht, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für diesen Welterfolg, haben wir jetzt eine kleine Collage vorbereitet.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Das war jetzt koreanisch. Hawaiianisch.
Noite feliz, noite que traz meu senhor sonho e paz. Mamãe Maria chorava e sorria. Papai José rezava com fé.
Portuguesisch. Russisch. In wie vielen Sprachen es das Lied wirklich gibt, da gehen die Zählungen übrigens weit auseinander. Sie bewegen sich meistens im dreistelligen Bereich. Es gibt sogar eine klingonische Version, also auch im Star Trek-Universum wird Stille Nacht gesungen.
Oh. Ist das im Film auch gewesen?
Da fragst du die Falsche. Da müssen wir jetzt einen Star Trek-Experten fragen. Ja,
vielleicht kann uns das ein Hörer schreiben.
Ja, bitte. Ja. Alle Trekkies in unseren Filmen Hörern.
Wie das vorkommt zum Beispiel. Es kommt ja sicher, ich meine, es gibt ja immer diese Weihnachtsfilme, ja. Witzig und weniger witzig. Aber ob das auch in einem ernsthaften Film sozusagen, der nichts im Prinzip mit Weihnachten zu tun hat, vorkommt, das wäre ganz...
Das würde mich aber fast wundern, weil das ist doch so mit Weihnachten konnotiert. Man kann das Lied ja gar nicht anders spielen. Da kommt jetzt gleich meine nächste Frage dazu. In meiner Kindheit habe ich das immer wieder erlebt, dass Leute ganz außer sich waren, wenn jemand das Lied vor dem Heiligabend anstimmen wollte. Und da gibt es so die Stimmen, die sagen, nein, das darf man nur am Heiligabend singen.
Ja, das ist der Aberglaube.
In welcher Fraktion bist du da?
Ich bin immer dagegen, dass schier gesungen wird, daher bin ich sehr für Instrumentalversionen, aber die also, singen bitte nicht.
Das heißt, du singst dann auch nicht mit?
Nein, ich schon überhaupt nicht, dann ist es unkenntlich.
Ja. Bei uns, wir singen es dann zu 5-6-stimmig oder so.
Also ach so, gut, nein, wenn man das kann.
Da, nein, also im Sinne von, wir haben keine Kontrolle über die Stimmführung. Es ist manchmal ein bisschen eine Qual, muss ich ehrlich sagen, dieses Lied zu hören, wenn man es selbst singt.
Ja, noch viel quälender finde ich, wenn man in die Kaufreise geht und damit berieselt wird schon schon Ende November. Nicht?
Und das bringt mich gleich zu einer wunderbaren Abschlussanekdote für diese Folge. Denn lieber Willi, weißt du, wo dieses Lied am öftesten gespielt wird?
Keine Ahnung.
In Bronner's Christmas Wonderland. Das ist ein riesiges Geschäft für Weihnachtsdekorationsartikel in Michigan, USA. Und dort steht auch ein Nachbau der Stille Nachtkapelle aus Oberndorf in Salzburg. Und Stille Nacht erklingt dort in Endlosschleife.
Endlosschleife. Naja, da bin ich aber nicht sicher, dass nicht der Weihnachtsmarkt der Käthe Wohlfahrt, der ja auch 365 Tage im Jahr geöffnet hat in Rothenburg ob der Tauber, den Amerikanern da noch den Rang abläuft.
Ah, der Wettbewerb läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Stille Nacht noch öfter spielen, dann geben Sie uns bitte Bescheid, dann geht dieser Pokal natürlich an Sie.
In diesem Sinn, danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Punkte in der App, in der Sie uns hören, dann werden wir noch mehr gehört, vielleicht öfter als Stille Nacht, wer weiß.
Wer weiß. Über Post freuen wir uns natürlich auch immer unter podcast@diepresse.com und natürlich wünschen wir Ihnen abschließend noch ganz feine Feiertage.
Fröhliche Weihnachten.
Und einen guten Rutsch.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.